Corona, meine Damen und Herren. Wenn du heute hier bist, um zur Abwechslung mal was anderes zu hören als Nachrichten zum Coronavirus, dann bist du hier leider falsch. Hör dir doch am besten eine andere Folge von uns an. Du bist noch da? Sehr gute Wahl, denn heute sprechen wir mit der Vorsitzenden der SPD Hamburg über die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt. Bleibt dran, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie die Stadt jetzt die Gastronomie stärken möchte, warum das Homeoffice auf lange Sicht zum sozialen Problem wird und was heutzutage eigentlich noch systemrelevant bedeutet. Viel Spaß!
Damit wir auch alle Fragen beantworten können, interviewen wir heute Frau Dr. Melanie Leonhardt, die Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg. Frau Dr. Leonhardt ist Vorsitzende der SPD Hamburg und übt ihr Amt als Senatorin seit 2015 aus. Viel Spaß beim Interview.
Frau Leonhardt, schön, dass Sie bei uns beim OnPoint Podcast heute dabei sind.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie sind nicht nur die Vorsitzende der SPD Hamburg, sondern auch noch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Und wir wollen mit Ihnen heute über die Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie für den deutschen Arbeitsmarkt sprechen. Meine erste Frage dafür wäre, welchen großen Herausforderungen muss sich der deutsche Arbeitsmarkt in Zeiten von Corona jetzt überhaupt stellen?
Ja, es gibt da zwei Themen. Das eine ist, dass ja im Grunde alle Branchen davon erfasst sind, dass aufgrund der Corona-Pandemie das Geschäft entweder zurückgeht oder vom Stillstand richtig betroffen ist. Das wirkt sich auch auf die Beschäftigten aus. Wir haben eine hohe Zahl von Menschen, die in Kurzarbeit sind. Manche haben gar ihre Arbeit verloren. Und dieser Effekt wirkt sich unterschiedlich stark aus, bis dahin, dass es Unternehmen gibt, die wirklich am Rande ihrer Existenz sind, wo wirklich Mitarbeiter in hoher Zahl auch schon ihre Arbeit verloren haben und wo klar ist, dass es vielleicht auch durch Kurzarbeit nicht gelingt, hier was zu retten auf lange Sicht. Und das ist sehr, sehr dramatisch, weil das geht nicht nach 2 Wochen Lockerungsmaßnahmen wieder weg.
Ja, eine ganz besonders stark betroffene Branche ist ja zum Beispiel auch das Gastgewerbe, zum Beispiel die Gastronomie. Mit welchen Mitteln könnten diese fragilen Branchen langfristig unterstützt werden?
Also da sind ja die unterschiedlichsten Ideen in der politischen Debatte. Ich glaube, wichtig ist jetzt erstmal, dass man eine Perspektive bietet, die auch planbar ist. Das sind die ersten Lockerungsschritte tatsächlich. Jetzt ist völlig klar, verloren gegangenes Geschäft kann nicht nachgeholt werden in einem gewissen Rahmen. Deswegen ist es auch gut, dass hier solche Fragen wie Steuersenkungen, Stundung von anderen Gebühren und so weiter im Gespräch ist. Und man wird auch darüber reden müssen, ob man nochmal besondere Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsprogramme macht für die Beschäftigten in dieser Branche. Mhm. Also weil gerade im Bereich Gastronomie, Hotellerie sind eben auch unheimlich viele von Kurzarbeit betroffen.
Das ist auch eine Branche, die stark davon abhängt, dass eben kontinuierlich natürlich der Kundenstrom weiter anhält. Genau. Wir kommen auch nochmal auf die Berufe zu sprechen, die jetzt in der letzten Zeit in den Medien immer wieder von systemrelevanten Berufen die Rede ist, also Pfleger zum Beispiel oder Verkäufer. Sollten diese systemrelevanten Berufe denn ab sofort besser bezahlt werden? Und was ist denn per Definition überhaupt systemrelevant gerade?
Ja, was per Definition systemrelevant ist, darüber streitet ja die ganze Republik munter hin und her. Deswegen haben wir in Hamburg uns diesen Begriff auch gar nicht zu eigen gemacht. Wir sagen tätig in der Daseinsfürsorge. Mhm. Und das betrifft alles, was das menschliche Dasein eben im weitesten Sinne betrifft, rudimentär. Das ist Pflege, das ist Polizei, das ist Feuerwehr, das ist aber auch sowas wie pädagogische Berufe, Erziehung, Lehrerinnen, Lehrer. Das ist auch der Einzelhandel, aber auch Lagerlogistik und in Hamburg zum Beispiel auch der Hafen. Mhm. Und da haben wir schon eine ganze Liste von Berufen, wo das Gehalt sehr, sehr unterschiedlich ist, auch innerhalb dieser Menschen in der Daseinsfürsorge. Und ich glaube, unumstritten ist, dass im Bereich Pflege das Gehaltsgefälle gemessen an anderen Berufen im Krankenhausbereich einfach zu groß ist. Und da sind ja auch Gewerkschaften seit Jahren unterwegs und wir haben dafür Lohnerhöhungen. Im Bereich der Krankenpflege ist das manchmal gelungen. Im Bereich der Altenpflege muss da noch richtig viel passieren. Sonst hätten wir ja keinen Bundesmindestlohn für die Altenpflege vor einigen Jahren auf den Weg bringen müssen. Hm.
Sie haben gerade schon das Thema Hafen angesprochen und dafür, dass, oder Sie sind darauf zu sprechen gekommen, dass das für Hamburg natürlich ein großer wirtschaftlicher Faktor auch ist. Und durch die Corona-Krise hat sich auch die maritime Wirtschaft natürlich verlangsamt und aufgrund ausbleibender Kapazitäten in Logistik und vor allem in Touristik wieder gehen viele Menschen natürlich in Kurzarbeit. Kann Hamburg und vor allem wie kann Hamburg dieser wichtigen Branche helfen?
Also wichtig ist jetzt, glaube ich, einmal ein Strukturbekenntnis zum Hafen, damit zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen, die sich Unternehmen da vorgenommen haben, landseitige Infrastruktur, Ladekapazitäten, aber auch Modernisierung von Anlagen auch jetzt wirklich gemacht werden und es ein Vertrauen gibt, dass auch in Zukunft in Hamburg ein Hafenschwerpunkt ist. Bei der Touristik ist es, glaube ich, konkret so, da wird es noch lange dauern, bis die Krisenfolgen sich richtig abschwächen, weil auch Reisen kann man ja nicht nachholen in dem Sinne. Also 3 Monate verloren gegangenes Geschäft sind eben 3 Monate verloren gegangenes Geschäft. Mhm. Und auch hier geht es darum, sozusagen ein Bekenntnis auch an die Bedingungen der Zukunft abzugeben. Das können natürlich immer steuerliche Sachen sein, da kann Hamburg aber alleine gar nicht viel machen, sondern hier muss es darum gehen, auch zu sagen, Kreuzfahrt ist auch in der Zukunft ein Teil unserer Stadt und dazu bekennen wir uns ausdrücklich.
Also rein finanzielle Maßnahmen sind bei weitem natürlich nicht genug.
Genau. Mhm.
Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Krise auf die Digitalkompetenzen der Unternehmen? Ich meine, wir führen dieses Interview jetzt zum Beispiel ja gerade übers Telefon und viele Unternehmen mussten jetzt ad hoc auch viele Unternehmensprozesse eben auf Online-Meetings umstellen. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise hierbei?
Also, meinem Eindruck nach hat das wie ein Katalysator gewirkt. Selbst Tätigkeiten, die vorher nicht vorstellbar waren, dass sie im Homeoffice passieren können, werden inzwischen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übrigens selbst im öffentlichen Dienst zu Hause erledigt. Das geht einher mit einem erheblichen Zuwachs an Digitalkompetenz, weil man sich damit auseinandersetzen muss, sozusagen. Was kann man eventuell nicht nur digital machen, sondern auch digitalisieren richtig gehend? Das ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied an der Stelle. Und ich habe das Gefühl, dass es da tatsächlich jetzt eine harte Beschleunigung gegeben hat bei Themen, die viele eine ganze Zeit lang nicht mal anfassen wollten. Also welche Verfahren können zum Beispiel im Homeoffice gemacht werden? Kann es sowas wie eine Vier-Augen-Kontrolle bei bestimmten Vorgängen im Homeoffice überhaupt geben? Und natürlich gibt es dafür auch technische Möglichkeiten. Und jetzt sind sie einfach mal angewendet und erprobt worden. Dinge, die man vor vielen Monaten sich gar nicht hat vorstellen können, funktionieren jetzt auf einmal reibungslos.
Genau. Man hat ja auch teilweise das Gefühl bei Unternehmen oder zum Beispiel bei den Universitäten oder bei der Uni Hamburg hier, die ja auch ganz kurzfristig das gesamte Curriculum online umstellen mussten, dass jetzt ganz viel passiert, was man die letzten Jahre vielleicht ein bisschen liegen gelassen hat.
Das ist so, wenn es Druck gibt, dann gibt es auch immer eine zwangsläufige Entwicklung bei der Veränderung. Und das haben wir jetzt richtig gesehen, da ist richtig Geschwindigkeit reingekommen, aber auch Ergebnisse in der Sache.
Richtig. Die Rede war ja gerade schon von Homeoffice, darauf möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Denn Ihr Parteikollege Hubertus Heil fordert ein Recht auf Homeoffice, das hört man ja in den Nachrichten jetzt gerade. Ich frage mal so, brauchen wir eine derartige rechtliche Verankerung in Deutschland? Und wenn ja, warum? Und für welche Berufe soll das gelten?
Ich glaube, dass die Tarifparteien, also die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitgeber, immer individuell gucken müssen, macht so ein Recht auf Homeoffice Sinn? Wir haben jetzt festgestellt, auch in Bereichen, wo man sehr feindlich dem Zuhausearbeiten gegenüberstand, funktioniert es jetzt teilweise sehr gut. Wir stellen aber auch fest, dass eine ganze Reihe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und das kriegen wir auch aus Unternehmen gespiegelt, die jetzt mehrere Wochen im Homeoffice waren, ehrlich gesagt jetzt verstehen, warum es auch gut ist, dass man auf Präsenzzeiten unter der Woche besteht. Weil natürlich solche Fragen wie Austausch, Rückkopplungsschleifen dann doch in Präsenz besser gehen. Insofern wird man da einen Ausgleich finden müssen. Grundsätzlich glaube ich, muss es mehr Anreize für Homeoffice geben, auch für Arbeitgeber, das zu ermöglichen. Ob wir richtig einen Rechtsanspruch darauf brauchen, das ist wirklich von Branche zu Branche, würde das sehr unterschiedlich werden.
Ja, das ist auch eine Typfrage, würde ich jetzt mal behaupten. Also
bestimmt.
Twitter zum Beispiel hat jetzt ja gerade angekündigt, dass sie auch weiterhin nach der Pandemie ihren Mitarbeitern frei zur Verfügung stellen, Homeoffice eben zu beanspruchen. Und auf der einen Seite gab es ziemlich positive Rückmeldungen natürlich, aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die diesen sozialen Austausch, der zum Beispiel auch in Coworking Spaces, die jetzt langsam wieder öffnen, stattfindet, eben vermissen.
Ja, absolut, die den vermissen. Wir haben, ich kann sagen, zum Beispiel für uns als Behörde, wir haben ja auch 800 Mitarbeiter alleine in der Kernverwaltung. Wir haben im Moment einen hohen Prozentsatz von Mitarbeitern im Homeoffice. Wir haben das den Menschen, wo es geht, freigestellt. Auch die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Und das Ergebnis ist, dass viele das gern tun, aber nicht viele das gern dauerhaft tun, sondern der Austausch, die Besprechungen dann schon fehlen. Manchmal tatsächlich wegen der menschlichen Komponente, manchmal aber auch wegen Effizienzargumenten.
Homeoffice hin oder her, denn durch die Kurzarbeit stehen viele Arbeitnehmer jetzt vor großen finanziellen Schwierigkeiten. Und nun soll das Kurzarbeitergeld auf 80% des regulären Einkommens erhöht werden. Wäre eine derartige Maßnahme denn überhaupt finanziell tragbar?
Naja, wenn man das nicht macht, wird es für uns als Staat auch finanziell nicht mehr tragbar, muss man sagen. Also es ist ja so, dass diese 80%-Erhöhung generell nicht für alle Einkommensarten gilt. Und bei Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, und da spreche ich jetzt nicht über absolute Niedriglöhne, sondern schon bei mittleren Einkommen sind 60% des Nettoeinkommens, darum geht's ja bei der Kurzarbeit, sehr, sehr wenig zum Leben. Und eine ganze Reihe Menschen müssen jetzt wegen der Kurzarbeit SGB-II-Leistung, also Hartz IV, zusätzlich beantragen. Das zahlt auch der Staat. Insofern ist das eine Frage, wie viel Verwaltungsaufwand wir uns für unsere Geldleistung gönnen wollen. Wenn wir die Menschen einmal zum Jobcenter schicken, dann beantragen sie das. Zusätzlich noch zu dem Antrag auf Kurzarbeit, der bei der BA, bei der Bundesagentur bearbeitet wird. Insofern war diese Erhöhung fällig. Und es ist auch gut, dass sie nicht für alle Einkommensarten gilt.
Das ist auch gut, dass Sie das gerade noch erwähnt haben, dass es ja natürlich auch ein Arbeitsaufwand ist.
Wir bearbeiten mehrere tausend Anträge im Moment allein im Jobcenter Hamburg von Menschen, die Arbeit haben, aber in Kurzarbeit sind. Das kann auf Dauer auch nicht richtig sein.
Ist richtig. Hinzu kommt natürlich noch, dass durch die hohe Arbeitslosigkeit natürlich auch die Steuereinnahmen langsam aber sicher zurückgehen oder zumindest zu Ausfällen führen. So soll es in diesem Jahr zum Beispiel ein Defizit von 100 Milliarden Euro geschätzt geben. Wie kann dieses Defizit abgefangen werden?
Also es ist grundsätzlich erstmal richtig, dass die hohe Arbeitslosigkeit zu Steuereinnahmeausfällen auf der einen Seite, aber auch zu höheren Ausgaben haben wir ja eben schon gesprochen. Ne? Kurzarbeitergeld, SGB-II führt, wir zünden sozusagen die Kerze jetzt von beiden Seiten an gerade. Und dieses Defizit von den 100 Milliarden Euro, das für dieses Jahr prognostiziert wird, kann noch bestimmt aus Einnahmen aus den vorhergehenden Jahren ausgeglichen werden. Dann wird es aber garantiert auch in Deutschland zum Zustand kommen, den andere Länder übrigens schon kennen, dass wir überlegen, ob wir bestimmte Maßnahmen strecken, schieben oder an der einen oder anderen Stelle auch mal kleiner ausfallen lassen. Und das gilt auch für Steuersenkungen zum Beispiel.
Okay. In einer unserer letzten Folgen hat sich Herr Professor Dr. Vöpel, der Leiter vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut, für ein temporäres, bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen, falls die Krise noch länger anhält. Was halten Sie denn von dieser Herangehensweise?
Also ich sehe das aus zwei Perspektiven. Die eine ist, was tun wir für Menschen, die in finanzielle Not geraten? Und da haben wir in Deutschland ein Grundrecht auf Grundsicherung. Und die zahlen wir übrigens im Moment auch im vereinfachten Verfahren ohne Vermögensprüfung aus. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich erlebe sehr viele Menschen, denen geht es nicht um den Einkommensverlust, die möchten gerne Arbeit haben. Die möchten einfach zurück in ihren Betrieb oder die möchten zurück in ihr kleines Unternehmen, was sie sich gegründet haben, und möchten wieder tätig sein. Und das kann man mit keinem Grundeinkommen der Welt beheben. Und daher bin ich eher dafür, das Geld für Konjunkturmaßnahmen auszugeben, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt und die Menschen sozusagen auch wieder Selbstwirksamkeit spüren können bei ihrer Arbeit, als für dafür viel Geld in ein Grundeinkommen zu investieren.
Mit anderen Worten, es geht natürlich auch, und das wissen Sie oder können Sie natürlich als Senatorin auch für Soziales besonders gut abschätzen, es geht natürlich auch um den sozialen Aspekt. Also es geht nicht nur darum, dass man sein Einkommen gesichert hat, sondern es geht auch darum, wieder den Austausch zu finden oder auch mal wieder gefordert zu sein.
Ja, also Arbeit ist sehr viel mehr als Broterwerb. Das ist Teilhabe am Leben. Und es ist, dieses Grundeinkommen klingt wie eine schöne Idee. Ich sage nochmal, wir haben Grundsicherung, anders als andere Länder. Dabei wird sogar die Miete bezahlt. Das ist im Grunde wie ein Grundeinkommen. Natürlich nicht so hoch, wie die Summen, die da jetzt im Moment auch in Rede stehen für das Grundeinkommen. Aber es vernachlässigt völlig, dass Menschen tatsächlich gerne in Arbeit sind, dass sie dadurch Wertschätzung spüren, dass sie gebraucht werden, dass sie sich auch weiterentwickeln, qualifizieren. Man muss aufpassen, dass das nicht eine Idee ist, die dazu führt, dass wir uns als Staat nicht mehr darum kümmern, wie man Menschen eigentlich in Arbeit bringt und uns dann um eine Verantwortung entlasten, nur weil wir ein Grundeinkommen haben.
Frau Leonhard, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Meine letzte Frage wäre, wie lange, denken Sie persönlich, werden die Auswirkungen der Corona-Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch zu spüren sein?
Ich bin sehr sicher, dass wir das ganze Jahr noch damit zu tun haben werden. Und ich wäre sehr froh, wenn es gelänge, es bis zum kommenden Sommer etwas abzuflachen. Ich bin aber nicht sicher, ob es klappt.
Also die Aussichten darauf sind eher schmal?
Sind schmal. Es gibt eine Aussicht darauf, aber dann muss ganz viel gut zusammenlaufen und klappen. Es darf keine zweite Welle geben. Das mit dem Impfstoff muss funktionieren. Und ich hoffe, dass wir dann früher wieder gut auf dem Weg sind, wieder zu normalen Verhältnissen zu kommen. Aber es kann, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen darauf einstellen, dass es vielleicht bis ins nächste Jahr dauert.
Hoffen wir mal, dass es das nicht tut. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Das hoffe ich auch. Danke sehr. Wiedersehen. Tschüss.
Vielen Dank an Frau Dr. Leonhardt für das Interview und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir mit Frau Karin Prien, der Ministerin für Bildung, Wirtschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, sprechen. Falls ihr diesbezüglich Fragen habt, schickt sie uns gerne an unsere Mailadresse. Diese lautet info@onpoint-podcast.de. Und falls ihr uns noch nicht auf Social Media folgt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort veröffentlichen wir immer alle Neuigkeiten zu Folgen und einfach auch ein paar kleine News-Updates. Apropos News-Updates, diese werdet ihr jetzt zukünftig auf unserem TikTok-Account finden. Der heißt genauso einfach On Point Politics. Dann nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das war On Point Politics.